vorwärts, abwärts in Dehnungshaltung geritten werden, dann sind die auch viel, viel, viel länger in ihrem Leben fit und haben weniger Rückenprobleme, als wenn die zu schnell, zu sehr versammelt werden. Ne? Versammlung hat ja auch was mit Kraft.
Verkürzen ist es ja im Endeffekt.
Genau, das ist eigentlich ein Verkürzen und keine reelle Kraft, ne? Weil Kraft kriegst du halt erst über jahrelanges Training und nicht über Handeinwirkung.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Katrin Obst. Hallo Katrin.
Hallo Linda.
Ja, wir haben dich in der ersten Folge ja schon kennengelernt und so ein bisschen die Fachbegrifflichkeiten in eurer Physio-Pferdetherapie-Szene definiert. jetzt würde ich gerne natürlich über das Pferd sprechen. Und vielleicht fangen wir mal da an. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was bedeutet für dich ein gesundes Pferd?
Ach, ein gesundes Pferd ist für mich in einem guten Pflegezustand. Für mich hat das Pferd weder massives Übergewicht noch Untergewicht und hat Spaß an dem Job, den es machen soll. Also gibt ja die Möglichkeit, dass es ein Freizeitpferd ist. Das kann ja auch manchmal sehr anspruchsvoll sein. Ne? Wenn man zum Beispiel 4 Familienmitglieder hat, die dieses Pferd reiten, ist das ja auch ein wichtiger Job. Aber genau, nee, ich finde, dass das so körperlich und also psychisch und physisch, könnte man sagen, fit ist.
Okay. Und woran erkennt man dann offensichtlich, jetzt außer an der Lahmheit natürlich, ein nicht gesundes Pferd, ein krankes Pferd?
Das ist ja tatsächlich das kennst du ja auch, wenn man jetzt mit Pferden wirklich arbeitet, finde ich, siehst du es denen ja schon am Gesicht an, ob die ein Schmerzgesicht haben, ne, ob die Nase hochgezogen haben oder die Augen. Du siehst ja auch schon, ob die ja so extrem introvertiert sind oder extrem aggressiv sind. Daran, finde ich, immer merkst du auch, ob ein Pferd sich wohlfühlt in seiner Haut. Aber für mich ist natürlich das wichtigste Handwerkszeug meine Hände. Und ich fühle die Pferde natürlich wirklich auch von Kopf bis Fuß und quasi überall ab. Und dabei fallen mir natürlich ganz viele Sachen auf, also Verspannungen muskulär, ne, im Faszienbereich, aber zum Beispiel auch Gastrointestinalerkrankungen, also so Magen-Darm-Erkrankungen. Habe ich Fortbildungen, ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihr Podcast gemacht hast, mit Conny Röhm, da habe ich Fortbildungen gemacht. Genau, und deswegen auch da kriegt man natürlich dann irgendwann ein gutes Gefühl für, hat dieses Pferd vielleicht ein Magenproblem und man kann das schon ganz gut fühlen und da eine Himmelsrichtung kriegen.
Aber also fühlen im Sinne von, du fühlst da die Magen-Darm-Gegend ab oder wie?
Genau, also die Sattelgurtlage, den Bereich der Brustmuskulatur, also die profunde Brustmuskulatur, die sagt einem schon sehr viel darüber aus, ne, wie das Pferd vom Magen her ist. Aber auch wenn du halt Richtung Darm fasst, merkst du sofort, ob ein Pferd da Probleme hat oder nicht.
Ja, und das dieser Magen-Darm ist ja hochkomplex, ne? Auch bei Menschen. Ne? Also das ist ja ein Riesenorgan, was ja auch Leute auf zur Kolik führt. Und gerade auch Magengeschwüre sind ja ein Riesenthema, gerade bei Sportpferden, wo wir relativ viel Glück haben, glaube ich, bei uns irgendwie. Also ich habe da Gott sei Dank nicht viel Kontakt mit. Und dann, was wir halt leider immer wieder regelmäßig haben, wir sind ja ein großer Betrieb, wir füttern auch Heulage, gerade in den offenen Stellen, weil das gut zu lagern ist. Und es ist sehr trocken, also man sieht auf den ersten Blick kaum den Unterschied zum Heu. Aber lustigerweise haben wir zum Beispiel ein paar Pains, die Probleme dann mit Kotwasser haben. Also es gibt Pferde, die vertragen das super. Also gerade die Pferde, die alle bei uns groß geworden sind, es gibt Pferde, die haben erstmal wirklich viel Thema mit Kotwasser.
Ja, steckst halt auch nicht drin, ne? Also es gibt ja auch 100 Produkte auf dem Markt inzwischen gegen Kotwasser. Und da fragen natürlich auch immer alle, was man da empfiehlt. Und man hat natürlich dann irgendwie vielleicht auch seine 2, 3 Lieblingsprodukte, weil man damit irgendwie gute Erfolge hatte oder viel gutes Feedback von den Kunden bekommen hat. Aber in der Tat ist jedes Pferd da völlig anders. Mhm. Und das ist nicht so. Das Problem ist ja auch nicht, ne? Also du musst ja auch immer noch unterscheiden zwischen Diagnose, also oder Diagnostik und Behandlung, ne? Das ist ja immer so schwierig. Also ich kann dir halt sagen, ob einer in Ordnung ist oder nicht. Aber die Frage ist ja dann halt noch, wie behandelt man es? Oder kann man es überhaupt behandeln? Also das ist ja viel schwieriger, rauszufinden, was ein Pferd hat. Ist ja schon tricky, weil sie nicht reden können. Und weil es natürlich auch, ich sage mal, vorne gibt es ein Gastros, also ein Endoskop, eine Endoskoplänge und hinten eine Armlänge, die man halt untersuchen kann. Und dazwischen haben wir sehr viel schwarzes Loch. Also viele Sachen kann man ja im Pferd gar nicht untersuchen, so wie wir das jetzt beim Menschen oder beim Hund können, in Form von einem Ganzkörper-CT. Ne? Ein Hund kannst du einfach mal eben durch die Röhre schieben oder auf 4 Röntgenplatten draufpacken, aber beim Pferd ist das halt alles noch gar nicht so möglich.
Ja, Theorie und Praxis, ne? Das ist ja sehr komplex bei uns. Auch das mit dem Kotwasser zum Beispiel, sagt man dann, okay, das Pferd darf nicht mehr in den Offenstall, wo er die ganze Nacht mit seinen Freunden drin steht und sehr glücklich ist und muss halt das in die Box, damit er wirklich nur Heu frisst. Da ist die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Ich persönlich denke, das Pferd bleibt in der Herde, es wird sich ans Silo gewöhnen, wir füttern ihm was dazu, aber dem Pferd geht es gut, es ist nicht schlapp, es geht ihm gut. Genau. Da muss man auch immer im Sinne des Pferdes abwägen. Also absolut. Nur das Pferd dann einzusperren, damit es kein Kotwasser mehr hat, aber total unglücklich in der Box. Alleine ist ja dann auch nicht die Lösung. Ne?
Das ist ja wie mit mir und Schokolade, ne? Also bin ich jetzt unglücklich und dünn oder esse ich Schokolade und bin glücklich? Also kenne ich diese Bredouille. Deswegen, ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man individuell guckt, ne, was ist für dieses Pferd das Beste. Und ich wäre auch immer dabei, die halt in der Gruppe zu lassen oder halt irgendwie ne, da mitlaufen zu lassen draußen, als ein Pferd jetzt irgendwie zu separieren.
Aber also ich denke mir, was das, ja.
Ja.
Das wenn Schwierige bei deinem Job ist doch bestimmt, wenn du sagst, du fühlst das alles und Pferde sind ja so individuell und introvertiert und extrovertiert und haben hohen Muskeltonus, niedrigen Muskeltonus. Das ist ja, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang super schwer ist, weil bei dem einen Pferd fühlt sich das, sagen wir mal, hart an und es geht ihm noch gut und ein anderes Pferd, da fühlt sich das weich an, aber es geht ihm schlecht, oder? Das ist ja super viel Erfahrung, die man da braucht, oder?
Ja, klar. Ist ja genauso wie bei uns. Es gibt ja auch so Mimimis, ne? Und es gibt halt echte Helden. Mhm. Und du kriegst natürlich irgendwann ein Gefühl, auch nur über die Menge der Pferde, die du machst. Also weißt du ja auch, ne? Du hast ja dann was weiß ich, wenn du irgendwas bei 30 Pferden gemacht hast, kriegst du ja so eine Himmelsrichtung davon, funktioniert das gut oder nicht. Aber bei uns ist das halt so, dass in der Tat, ne, du hast halt schon so rassespezifische Unterschiede, also Isländer oder Friesen haben zum Beispiel ein sehr schlechtes Schmerzempfinden, die können schon fast tot sein, dann stehen die immer noch lustig da und sagen so, oh, ist jetzt nicht so gut heute. Ne, und wir hatten auch in der Klinik Warmblutstuten, die haben gekolikt, als wenn denen der Magen ruptiert wäre und in Wirklichkeit hatten die halt einen Furz. Also wirklich im wahrsten Sinne, ne? Das waren quasi nur Flatulenzien und du hast halt gedacht, die haben sich geschmissen, als wenn es keinen Morgen geben würde. Ja, und dann ist der Furz raus und dann ist die Welt wieder fein, ne? Und du denkst so, oh, echt jetzt?
Ja, das ist ja wie mit uns Trainern. Man hat zwar immer ein Schema, aber im Endeffekt muss man erstmal hingucken und fühlen, was denn der Fall ist. Nur weil man denkt, es könnte das sein, heißt nicht, dass es das ist. Man muss ja erstmal seine Routinen abklären und dann vor allem fühlen, ne?
Ja, und das ist halt auch sowas, was echt ein bisschen schwierig ist. Also wenn das jetzt immer Rückenschmerzen wären, ne, die wir da zum Behandeln kriegen, dann wäre das ja gar nicht so schwierig. Aber ich habe auch Stuten, die mir hingestellt werden, weil die halt Rittigkeitsprobleme haben. Und dann untersuchst du die und kommst dann zum Beispiel gedanklich mal dahin, dass du sagst, könnten auch die Eierstöcke sein. Ne? Da kannst du natürlich immer noch mal das durch so gezielte Fragen eingrenzen, dass du halt sagst, was weiß ich, ne, kommen die regelmäßig in die Rosse oder ist die Schenkel sensibel, während sie in der Rosse ist oder, ne? Dass man solche Sachen nochmal guckt und dann vielleicht auch einfach eine gynäkologische Abklärung empfiehlt. Kennst du ja durch die Zuchtstuten auch, ne? Aber genau, und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir immer ein Feedback kriegen. Da mangelt es manchmal dran. Das finde ich sehr schade. Also ich habe das manchmal, dass ich Kunden irgendwie nach einem Jahr durch Zufall treffe, jetzt irgendwie so im gleichen Stall. Und dann sagen die so, ach ja, übrigens, ne, was du damals gesagt hattest, ne, was weiß ich, Gyn oder Magen oder dies oder das, ja, das war übrigens richtig, ne? Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Therapeuten immer ein Feedback zu solchen Sachen gibt, weil wir nur daraus ja lernen können. Also wir können ja nur daraus Rückschlüsse entwickeln, dass wir halt sagen, okay, immer wenn sich das Pferd so und so angefühlt hat und das ist dann untersucht worden, war es auch das. Dann kriegen wir viel mehr Sicherheit und viel mehr Gewohnheit da rein, auch bei so, wie gesagt, bei so Sachen, die eigentlich nicht orthopädisch sind, sondern eher internistisch oder gynäkologisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, wenn du ein Pferd zu Gesicht bekommst, hast du so ein System, wo du es erstmal abtastest, quasi ganz körperlich, kann man sagen. Ne? Dann guckst du es dir wahrscheinlich in der Bewegung an oder umgekehrt, erst in der Bewegung und dann abtasten.
Ja, erst Bewegung. Also üblicherweise einfach auf hartem Boden einmal Schritt geführt, einmal Trab geführt. Es kann aber auch sein, dass wir das Pferd halt an die Longe hängen und einmal rechts, einmal links. Ah, Reiten gucke ich mir nie an, weil dann verzweifle ich.
Ja, vor allem ist das Pferd wird ja beeinflusst in seiner Bewegung. Das kann ja mal vorteilig, mal nachteilig sein. An der Longe sieht man ja das pure Pferd, ne?
Ja, genau. Und dann kriegt das auch solche Dimensionen, ne, dass das dann einfach auch vom Zeit und vom von allem, vom Rahmen her gesprengt wird. Aber genau, ich gucke mir halt, wie gesagt, gerne Schritt-Trab oder an der Longe an oder frage halt auch schon mal, ne, ist das bei irgendeiner Sache besonders auffällig? Also es gibt ja Pferde, die auf hartem Boden ein Problem haben, auf weichem Boden nicht oder halt sobald der Sattel drauf ist, haben sie das Problem, aber ohne Sattel nicht oder mit Gebiss, ja oder ne. Also deswegen, da versucht man das so ein bisschen übers Ausschlussprinzip rauszufinden und dann habe ich wirklich so einen total festgelegten Untersuchungsplan, so habe ich das damals auch gelernt, dass man wirklich, also ich mache erstmal so Gesundheitsparameter, und zwar überprüfe ich den Puls, die Atmung, die Lymphknoten, die Hauptschlagader. Das ist wie so ein kleiner AU. Das prüfe ich. Dann untersuche ich einmal die sogenannten Schuhpunkte. Das sind die Untersuchungspunkte nach TCM. Ob das Pferd da irgendwas sagt und fühle halt einmal die Muskulatur ab. Und dann fange ich an also ich mache das eigentlich fast immer von Kopf zu Schweif. Und da habe ich so eine Mischung eigentlich, sonst würde das zu lange dauern. Also ich teste das nicht erst alles, sondern während ich das teste, mobilisiere und behandle ich das auch schon. Mhm. Und so brauche ich dann halt insgesamt für so eine Behandlung, also eine Erstuntersuchung, wenn man so eine Anamnese mit dem Besitzer macht, einmal aufschreibt, sich das Pferd in Bewegung anguckt und so, dann dauert das 1,5 Stunden. Aber sonst brauche ich immer eine Stunde für ein Pferd. Mhm. Und bei mir gibt es auch keine Nachbehandlungen, die 20 Minuten oder so sind oder nur Schulter oder nur Hintern oder so, sondern ich mache immer bei jeder Nachbehandlung das ganze Pferd 1 Stunde. Weil ich halt der Meinung bin, man kann keinen Körperbereich vom anderen trennen. Und wir haben ja immer Kompensationen und ja, es kann ja auch wieder was Neues dazugekommen sein. Deswegen, also es gibt Kollegen, die machen dann, wenn die beim letzten Mal vorne links an der Schulter ein Problem hatten, da kommen die und machen nur noch mal vorne links. Aber bei mir ist immer...
Ja, das Pferd ist ja ein ganzheitliches Konstrukt, ne? Und weil es vorne links was hatte, kann es ja sein, dass hinten rechts überlastet ist. Genau. Und deswegen empfinde ich das als richtig, sich dann mal das ganze Pferd nochmal anzugucken, ob wir vielleicht die eine Baustelle geschlossen haben, aber jetzt noch die andere behandeln.
Ja, genau.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, also unser Physio ist fast jede Woche bei uns oder mindestens alle 2 Wochen, vor allem in der Saison. Und die nimmt eigentlich kein Pferd für einmal. Also die macht eigentlich jedes Pferd 3-mal, ne? Wenn es schlimm ist, gleich das nächste Mal nochmal, manchmal 4 Wochen dazwischen. Meine Sportpferde gehen alle regelmäßig, stehen alle viel auf der Weide und machen auch viel Quatsch. Ja. Und man merkt ja, ne, der Wechsel in die eine Richtung springt ja nicht. Die Jungen fallen in der einen Richtung oft immer ein Kreuz, wenn sie einen Trab durchparieren. Mhm. Und dann sage ich immer, da muss man gucken, ob das besser wird innerhalb von 2, 3, 4 Tagen. Mhm. Und wenn es nicht besser wird, dann muss halt der Physio ran, sage ich immer. Ja. Ne? Also oft haben wir neue Pferde, die sind ganz extrem einseitig. Oder Jungpferde, die man anreitet. Aber das ist ja im Endeffekt normal am Anfang. Aber wenn das nicht besser wird auf Dauer, ich sage immer Physio, Zähne oder Sattel, wenn das alles abgeklärt ist, dann haben wir ein großes Problem. Aber da muss man die Sachen alle erstmal abklären.
Ja, genau. Ja, es ist immer so eine kleine Checkliste, ne, die man so durcharbeitet. Aber ich finde halt auch, weißt du, keiner würde irgendwie einmal zum Physiotherapeuten gehen, sondern wenn du irgendein Problem hast, dann kriegst du ja immer ein Rezept über 6 Behandlungen. Mhm. Und das ist natürlich aus finanzieller Sicht für die Pferdebesitzer nicht immer so machbar, das weiß ich auch. Deswegen hole ich die Kunden auch gerne mit ins Boot oder gebe halt Seminare, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die dann in der Zeit, wo ich nicht da bin, halt selber auch Übungen machen können. Ne? Und man kann auch schon sehr viel selber machen. Also man darf da nicht so viel Angst haben. Es ist ja, ich sag mal, ist kein Goldhamster, ne? Geht nicht kaputt, wenn man mal drauf drückt. Also ein Pferd ist ja schon sehr robust und man kann da halt sehr viele Sachen machen und dann verbindet, also das man wird ja auch echt eine coole Einheit, wenn man halt auch mal so eine Wellnesszeit zusammen macht, ne? Mhm. Also es gibt ja so Leute, die kommen immer nur zum Stall, machen fertig, bewegen, sind wieder weg, aber wenn du dich mal so ein bisschen mit dem Körper beschäftigst oder wo so der Lieblingspunkt ist, ne? Also die meisten sind ja, ich sage das jetzt, ne, hier ist unser Geheimtipp, ich sag's euch, Arschmassage. Die Arschmassage. Aber dass man mal so rausfindet, ne, wo hat das eigene Pferd, wo mag das am liebsten, ne? Ist das eher vielleicht so am Widerrist, ne, wo die sich auch untereinander so ein bisschen krabbeln, oder ist es die Bauchnaht oder ist es der Popo?
Dass man so also du meinst jetzt das Pferd kraulen, damit es sich entspannt?
Ja, kraulen nicht, aber man kann ja auch richtig massieren, ne? Aber dass man mal rauskriegt, oder wenn ich aber auch durch Kraulen rauskriege, wie ich mein Pferd total entspannen kann, wäre das ja auch im Training oder ne, bei irgendeiner Competition oder so eine ganz coole Sache, wie ich vielleicht so ein aufgeregtes Pferd ein bisschen ruhiger mache in dem Moment und ein bisschen irgendwie mal wieder Wellness mache und ein bisschen runterkomme. Deswegen, also man sollte auf jeden Fall den Körper seines Pferdes ein bisschen kennenlernen.
Auf jeden Fall. Ja, also ich kenne nur so, also was ich wirklich gut finde und sehr extrem im Winter betreibe, weil die Pferde ja nicht so viel draußen sind wie im Sommer, ist tatsächlich Wälzen nach oder vorm Training. Also gerade wenn ich so Longierarbeit mache, schmeiße ich 4 Pferde in die Halle und dann laufen die schon ein bisschen rum und wälzen sich und haben ein bisschen Spaß und dann longiere ich die einfach alle durch und tausche die immer durch. Mach den wieder los, dann darf der wieder spielen oder sich nochmal wälzen.
Ja.
Ich glaube, das hat tatsächlich die Erfahrung am Turnier, dass das Pferd sehr steif lief. Und ich habe es in Roundpen geworfen. Wir haben in Kreuth diese Riesenanlage, die hat sogar Roundpens. Und dann hat er sich gewälzt, aufgestanden, geschüttelt und hat einmal ratatatatam gemacht und dem ging es wieder besser. Ne? Also
Das
ist schon mal das Biomittel.
Genau, Bewegung ist halt das A und O, ne? Also freie Bewegung. Und ich habe es tatsächlich auch in meinem ersten Buch als letztes Kapitel, habe ich nochmal auch das Wälzen mit drin.
Mhm.
Übrigens, ne, kleine Anmerkung der Redaktion, auch ohne Decke. Die dürfen auch mal dreckig werden, aber das ist natürlich ohne Decke viel schöner, weil halt der Sand in der Halle einmal richtig schön wie so eine Massage wirkt und weil die dann so ihre Faszien auch gegeneinander verbringen und sich halt selber massieren und wälzen ist eine total coole Sache. Und wenn man die dann anschließend putzen muss, dann, also ich habe wirklich ganz viele Kunden, die lassen die mit in der Führanlage mit Decke laufen, die lassen die nur mit Decke wälzen. Und ich denke so, boah, du kriegst ja einen Koller, wenn du irgendwie 4 Monate lang so eine Decke drauf hast. Ne? Also bei mir ist immer die Decke so schnell wie möglich auch wieder runter, weil die auch, wie wir ja auch abends irgendwie gerne mal eine Jogginghose anziehen oder irgendwie was Lockeres. Ne? Und deswegen Decken runter, Leute. Und wälzen lassen.
Bin ich voll bei dir. Ich bin ein großer Share-Gegner vor allem auch. Also meine Pferde haben eigentlich alle nur Regendecken an, so halb Highneck, damit es nicht dem Hals runterläuft, weil die meine Pferde fast alle nachts im Offenstall stehen.
Ja.
Und die haben eine Regendecke an, weil meiner Meinung nach ist nur Nässe das Problem für die Muskulatur. Gegen Kälte ist ein Pferd gewappnet und wenn die halt eine ungefütterte Regendecke anhaben, kann ich dir die Decke auch runterreißen und die eine Stunde in die Halle schmeißen und die spielen und schwitzen und werden nicht krank, ne? Wenn ich dir natürlich eine 500-Gramm-Decke anziehe oder die Schere und den dann die Decke abreiße und in die Halle schmeiße, ist natürlich wieder ein Problem. Ne? Deswegen, ich bin absoluter Schergegner, weil man meiner Meinung nach zu sehr in die Thermoregulation, die natürliche, eingreift. Gegen Nässe finde ich gut und bei mir dürfen nicht alle ohne Decke wälzen. Ich mache mir dann echt die Arbeit und putze die Kurse und decke die wieder ein. Ne?
Also, und auch das, auch das Putzen hat ja einen Effekt, ne? Weil auch Putzen ist ja eine Massage und insgesamt wird der Stoffwechsel angeregt und die Durchblutung gefördert und so. Also das hat ja Sinn, warum man so ein Pferd putzt. Aber nee, bin ich total bei dir. Also von mir aus, man kann ja natürlich nicht immer nur Pauschalanleitungen geben, aber klar, ne, wenn du so einen ganz alten, dünnen hast, der im Winter total, ne, dann ist es vielleicht auch gut, wenn der eine gefütterte Decke ankriegt.
Genau.
Aber in der Tat ist halt Feuchtigkeit oder Regen ein Problem. Also Kälte macht denen gar nichts aus, aber halt dieses nass geregnet werden. Und dann kommt ja immer diese Diskussion mit dem Dömener Wildpferd, was ja auch keine Decke anhat. Ja, wird auch nicht geritten. Und erstmal wissen wir ja gar nicht, ob die nicht vielleicht auch total verspannt sind von der Kälte. Mhm. Also ich habe manchmal Pferde, denen es so kalt, dass die richtig zittern und richtig schlottern. Und dann sind natürlich auch die ganzen Muskeln kalt und verkürzt und dann haben wir eine erhöhte Verletzungsgefahr und so. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber vor allen Dingen steht ein Dömener Wildpferd halt auch da, wo es halt stehen möchte. Also die haben ganz viele Hektar Und die haben ein Waldgebiet dabei. Und wenn da irgendeine Wetterveränderung ist, dann gehen die auch mal von rechts nach links. Wenn wir die Pferde aber in unserem Reitstall auf dem Paddock stellen, der 3x3 Meter groß ist, und der steht da vielleicht die ganze Zeit ungeschützt, dann ist so ein Deckchen auch nicht verkehrt, ne?
Ja, vor allem, wenn es danach noch locker, flockig, demaskiert laufen soll, ne? Weich wie eine Elfe, ne? Das ist immer so die Sache. Was sagst du denn, also mir fällt das ganz krass auf, dass ich gerade Jungpferde habe, die dann zwischendurch nicht rumkommen beim Wälzen und dann irgendwann kommen sie wieder rum oder die Physio war da und die kommen wieder rum. Ich sage immer, generell ist es nicht gut, wenn ein Pferd nicht rumkommt beim Wälzen. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe das auch ganz oft, dass die Leute zu mir sagen, ich habe sogar Leute, die sagen zu mir, jetzt kommt es das erste Mal rum nach der Behandlung. Das ist ganz witzig. Bei den ganz Fetten mache ich das immer als kleinen Gag, dass ich, wenn die dann sagen, ja, aber der kommt noch rum, dann sage ich, ja, Bälle rollen auch. Aber nee, generell ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Genau, oder auch ein Anzeichen. Ich meine, man merkt es ja, ob das Pferd locker ist, gut ist oder nicht. Aber wie gesagt, kann ja auch am Sattel oder am Gebiss liegen, sage ich, also Zähne, ne?
Hufe ist auch noch das
Fundament von allem. Ne? Ja. Wie sagt mein Hufschmied immer so gut, der ein sehr guter Hufschmied ist, der Eckbert Meesters, der beste Beschlag ist kein Beschlag. Aber es gibt Pferde, die laufen nicht gut. Die laufen fühlig, weil die zu kurz sind und dann muss man ihnen helfen. Also wir versuchen, die barfuß zu halten, aber wir tun alles, damit sie sich wohlfühlen.
Ja, genau. Ja, genau. Wenn dir ständig die Füße glühen, sobald du über ein Steinchen läufst oder irgendwas, bringt das gar nichts, ne? Und ich bin auch gar kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich, diese Nummer, ja, da muss der sich mal ein Jahr mit akklimatisieren und so. Das ist ja Blödsinn, ne? Wenn der ein Jahr lang so festgehalten und verkrampft läuft, hat er ja 5 andere Probleme entwickelt in der Zeit.
Genau, also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, aber muss gucken, ob es geht. Und wenn es nicht geht, dann muss man dem Pferd halt helfen oder es halt auf die Weide stellen und nicht reiten. Dann kannst du auch barfuß laufen. Ganz schön ist ja, die Leute sagen, ich habe die Eisen abgerissen nach der Saison. Das mache ich bei manchen Pferden, aber dann gehen die 3 bis 4 Wochen nonstop auf die Weide, damit der Huf nachwachsen kann, sich rehabilitieren kann. Und das schaffen auch schon nur die sehr guten Hufe. Also das kann man schon lange nicht mit allen Pferden machen. Sehr schön, dann kommen wir zum nächsten Teil. Zum Training. Also
Training,
also obwohl ich habe hier noch einen anderen Punkt stehen, vielleicht machen wir kurz den. Vielleicht kannst du kurz den Zuhörern erklären, was du unter Biomechanik verstehst.
Das ist ja auch so, genauso wie Faszien, ne? Jetzt ist ja alles biomechanisch korrekt, ne? Also die Sättel sind biomechanisch und der Unterricht ist biomechanisch. Ich würde als Biomechanik einfach nur quasi sehen, welche Zusammenhänge es im Pferdekörper gibt, die sich quasi automatisch ergeben. Also beispielsweise wäre Biomechanik für mich die Spannsägenkonstruktion, also der Fibularis Tertius am Hinterbein, Sprunggelenk, Knie stehen in einem funktionalen Zusammenhang, können sich beugen oder strecken gleichzeitig, aber nicht unabhängig voneinander, wie wir Menschen das können. Das wäre für mich Biomechanik. Auch das Nackenband.
Vielleicht können wir das im Vorwärts-Abwärts etwas erörtern.
Genau. Biomechanisch erklären. Also wir haben, ich habe eben gesagt, das Nackenband also setzt ja am Hinterhauptbein an. Das sind so diese kleinen Teufelshörnchen zwischen den Ohren. Wenn ihr da mal fühlt, dann habt ihr da so 2 kleine Hügelchen. Und das ist so ein Knochenvorsprung am Schädel, an dem das Nackenband angesetzt ist. Das haben wir übrigens auch, wenn ihr mal an eurem Hinterkopf fühlt. Dann ist der auch nicht wie so ein Ball, sondern man hat da noch so einen kleinen Versprung. Man sieht das übrigens auch bei Jagdhunden oder so, sieht man das immer sehr gut, dass die da wie so eine kleine Beule noch hinten am Kopf haben. Das ist das Hinterkopfbein, da setzt das Nackenband an. Dann geht das an der Oberseite des Halses entlang, setzt an den Dornfortsätzen der Brustwirbelsäule, also das ist Bereich Widerrist, setzt das an. Und dann geht es von da aus in das Rückenband über und geht bis zum Sacrum, also bis zum Kreuzbein. Und das bedeutet natürlich, dass je nachdem, welche Spannung ich auf dem Nackenband habe, passieren unterschiedliche Dinge mit dem Pferdekörper. Das heißt, wenn ich das Nackenband in eine Dehnung bringe, über ein Vorwärts-Abwärts, genau, man spricht da eigentlich von Buggelenkshöhe. Ich finde aber, Schultergelenkshöhe. Ich sehe das so ein bisschen flexibel, weil jedes Pferd ist ja anatomisch ein bisschen anders gebaut. das wirst du aus dem Training bestätigen können. Es gibt halt Pferde, die sind, wenn sie 10 Zentimeter zu tief sind, also unter Buggelenk, sind die richtig schön in der Dehnung. Und es gibt welche, die sind ein bisschen höher gut in der Dehnung. Das muss man so individuell pro Pferd sehen. Aber die Himmelsrichtung haben wir und die Nase sollte halt vor der Senkrechten sein, wenn wir so ein Lot zum Boden fällen. Und genau, dann kommt Zug auf das Nacken, Rückenband und damit hebt sich im Prinzip der Widerrist des Pferdes hoch, also er wird quasi angehoben. Der Widerrist, also die Dornfortsätze des Widerristes, sind sehr lang beim Pferd. Also wir haben bei Ponys ungefähr 10, 12 Zentimeter lange Dornfortsätze und bei einem großen Pferd können das auch schon mal 30 Zentimeter, 35 Zentimeter sein. Und dann hat das einen schönen Fächereffekt, also dass diese Dornfortsätze weiter auseinandergehen, wenn wir Zug aufs Nackenband bringen. Und gleichzeitig kippt quasi das Becken im Prinzip nach hinten unten leicht ab. Und dadurch kriegen wir so einen Spannungsbogen auf die, man sagt dazu, dorsale Muskelkette, also auf die Oberlinie des Pferdes. Und genau, das wäre zum Beispiel so ein biomechanischer Zusammenhang. Ne? Also wir können im Prinzip, wenn das Pferd den Kopf nicht unten hat, schaffen wir es nicht. Das kann man auch selber nachlaufen. Ich lasse das in meinen Seminaren, die Leute mal selber laufen, dass die das mal spüren. Kann man halt sein Becken nicht abkippen. Und ohne das abgekippte Becken haben wir halt auch keine aktive Hinterhand, die halt frisch nach vorne abfußt, sondern wir haben dann immer ein blockiertes Becken und damit halt auch steife Hinterhandgelenke. Hm. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein biomechanischer Zusammenhang.
Na, ich sage immer, alle reden ja immer von Versammlung und weiterem. Ich sage immer, wenn das Pferd den Hals fallen lässt, von hinten nach vorne locker durchschwingt, ist man von sehr weit gekommen. Egal in welcher Reitweise.
Ja, das ist richtig. Also das eigentlich steht ja auch am Anfang von einer Trainingseinheit erstmal eine Lösungsphase. Und genau, die erreichen ja ungefähr 90% meiner Kunden schon nicht.
Kleiner Fun Fact, ich habe gerade einen Vierjährigen Spanier. Ich habe gerade ein bisschen Freude daran gefunden. Ja. Habe ich eigentlich für meine Mutter gekauft, bin aber ein bisschen verliebt, weil ich echt Spaß habe. Und dieser Spanier lässt 10-mal besser den Hals fallen wie viele meiner Quarter in dem Alter.
Ach,
den lassen wir frei auf dem Platz laufen in der Gruppe mit 5 Quartern. Ja. Und wer lässt als erstes den Hals fallen, läuft sogar zu tief, der Spanier. Der vorne 2 Zentimeter höher ist wie hinten. Ja. Also Theorie und Praxis. Viele sagen, das geht ja nicht beim Spanier und die können das nicht.
Ja,
also
können die das auch. Und gerade bei den iberischen Pferden, ne, oder auch Friesen habe ich festgestellt, dass wenn die eine sehr gute Grundausbildung genießen, dass sie wirklich wie ein Westernpferd oder wie ein englisches Pferd wirklich richtig schön vorwärts, abwärts in Dehnungshaltung geritten werden, dann sind die auch viel, viel, viel länger in ihrem Leben fit und haben weniger Rückenprobleme, als wenn die zu schnell, zu sehr versammelt werden. Ne? Versammlung hat ja auch was mit Kraft.
Verkürzen ist es ja im Endeffekt.
Genau, das ist eigentlich ein Verkürzen und keine reelle Kraft, ne? Weil Kraft kriegst du halt erst über jahrelanges Training und nicht über Handeinwirkung. Aber
Man sieht vertikal rein.
Wahrscheinlich hat er so viel Mähne, dass der Kopf immer runtergeht, oder?
Ja, hat einen ganz tollen PAE, ein Rainer, hat einen ganz tollen Behang, also ist ein Traum. Also Hufe wie aus Beton, also bequem wie sonst was, ist mein Luxusfädchen, sage ich, das ist mein Hobby.
Bei Leckebusch hat die Rasse gewechselt.
Ja, mein Vater ist ja schon lange in dem Business unterwegs, mein Eltern haben früher schon Spanier gemacht, meine Mutter hatte immer einen Spanier für den Freizeitbereich.
Ja.
Das sind schon tolle Pferde, die guten, das ist ja bei allen so. Ja. Also sie sind bequem, rittig, klar im Kopf, bisschen fleißiger wie unsere Westernpferde. Aber ist schon, macht wirklich Freude, weil es nochmal was Neues ist. Macht mir unheimlich viel Freude. Ja, sehr schön. Ja, was du gerade gesagt hast, ich habe vor ein paar Jahren meinen Meister gemacht und musste dann Sachen aufschreiben, musste ein Jahr lang ein Pferd ausbilden, habe das alles dokumentiert. Mhm. Pferd ausbilden war nicht neu für mich, aber dokumentieren schon. Dann habe ich tatsächlich mal ein paar Bücher gelesen, weil ich immer gedacht habe, brauchst du ja nicht, bist ein Mädchen aus der Praxis. Aber tatsächlich war es sehr toll zu hören, wie andere Leute gewisse Bilder an Worte fassen. Man hat ja selber so seine Bilder als junger Trainer noch verschwommen und noch nicht so klar definiert. Und da habe ich ein tolles Buch gelesen und da habe ich das erste Mal von dem Schultergürtel gelesen.
Ja.
Und war total geflasht, weil ich, meine Theorie ist immer, wenn die Schulter locker ist und oben und der Widerrist oben, kann die Hinterhand runter. Solange die Schultern fest sind und der Widerrist nicht oben, brauchst du auch die Hinterhand nicht runter zu schieben, meiner Meinung nach. Und vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was der Schultergürtel ist und die Funktion.
Ja, also wir haben im Gegensatz zum Menschen haben wir keine Clavicula, also kein Schlüsselbein, was so, sag ich mal, das seitliche, die seitliche Beweglichkeit der Vorderbeine ermöglicht, weil wir es einfach in der Natur nicht brauchen. Also die Beingelenke an der Vorderhand, auch an der Hinterhand, sind so konzipiert, dass wir optimal gerade auslaufen können und auch in einer Fluchtsituation halt die gesamte Energie in eine Vorwärtsbewegung geht. Und genau, deswegen haben wir zum einen halt kein Schlüsselbein.
Das also heißt, das Pferd.
Das Pferd, genau. Und ist dann, also ist quasi, die beiden Vorderbeine sind nur muskulär mit dem Rumpf verbunden. So. Mhm. Das heißt aber natürlich auch, dass wenn wir eine schwache Rumpfmuskulatur haben oder die Muskulatur, die den Rumpf trägt, also das ist schwerpunktmäßig der Serratusmuskel, der nennt sich auf Deutsch gesägter Muskel. Mhm. Der hat einen Halsanteil und einen Rumpfanteil. Und wenn der halt schwach ist, dann kommt das halt dazu, beziehungsweise, ne, klar, Übergewicht begünstigt das noch, ne? Dann haben wir zum Beispiel auch gerade bei den Iberern häufig ein schwaches Bindegewebe, also die sind sehr weich vom Bindegewebe. Das begünstigt natürlich alles Erdanziehungskraft, ne? Dann haben wir halt einfach das Problem, dass wenn wir auch keine gute Bauchmuskulatur haben, haben wir einfach das Problem durch die Brückenkonstruktion des Pferdes, dass halt der Brustkorb zwischen den Vorderbeinen einfach runtersinkt. Das kann aber zum Beispiel, weil das jetzt aktuell auch halt ein sehr großes Thema ist, ne, kann auch bei atemwegserkrankten Pferden, also bei chronisch atemwegskranken Pferden, ist das häufig, dass halt auch so eine Trageapparaterschöpfung, darauf wolltest du ja im Prinzip hinaus, ne? Dass das, das ja, genau, können wir das auch ganz oft beobachten, dass die Pferde das haben. Genau. Und das ist natürlich häufig bei schlecht trainierten Pferden, bei älteren Pferden haben wir das. Ja. Und jeder kann sich das natürlich vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie die Vorderbeine vorstellen und denken, so der Brustkorb sackt so ein bisschen ein paar Zentimeter weiter nach unten. Dann wird das auch insgesamt alles enger und fester. Also man ist dann natürlich nicht mehr so flexibel und beweglich. Das würdest du dann merken, ne? Weil ihr ja sehr viel auch über Vorhandverschiebung, Hinterhandverschiebung Übungen macht, ne? Das merkt man halt. Und wir Physios, wir nennen das CTÜ, also der zervikale thoraxale Übergang. Das ist im Prinzip der Übergang von Hals zur Schulter. Den muss das Pferd halt dann festmachen. Zur Stabilisation. Also du kannst quasi nicht schon durchhängen und oder mach mal selber. Wir machen jetzt alle, die den Podcast hören, geil auch im Auto so, macht mal quasi so, dass ihr mal so den Brustkorb nach vorne schiebt und die Schultern so ein bisschen, dann gehen nämlich die Schulterblätter hoch, ne? Dann merkst du jetzt schon, wie du zwischen deinen Schulterblättern total fest bist. Mhm. Du bist jetzt hier auf der Vorderseite deines Halses nicht mehr locker, ne? Mhm. Merkst du das, dass du quasi hier in diesem Bereich, ne, über dem Schlüsselbein und Unterhals bist du, also Vorderseite bei uns halt. Und das macht das Pferd halt auch. Und das ist natürlich, zum einen führt das natürlich nicht dazu, dass man sich schön in eine Dehnungshaltung begibt. Also wenn man 23 Stunden so steht, ist das natürlich kein Pferd, was in der Stunde Training dann sagt, ah, großartig, endlich kann ich vorwärts, abwärts gehen, das ist mein größtes Glück, ne? Weil ja im Prinzip die Nulllinie vom Rumpf verschoben ist auf minus 10, ne? Und dann ist es halt viel schwieriger, das Pferd in die Dehnungshaltung zu kriegen beim Training. Und jetzt muss ich jetzt einmal sagen, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast die Möglichkeit dazu habe. Wir haben quasi ein Messsystem an dieser Stelle vom Hals. Also das ist ein Nervengeflecht und das misst, wie viel Anspannung habe ich in diesem Bereich? Und wenn ich viel Anspannung habe, das kennt jeder auch, wenn sein Pferd den Kopf so hoch reißt oder irgendwas sieht, man macht den Kopf hoch als Pferd, dann ist hier auf diesem CTÜ viel Muskelspannung. Dann geht das Pferd in den sogenannten Sympathikus. Das ist das Nervensystem, was sich in Sympathikus und Parasympathikus teilt. Und das ist hochinteressant, weil der Sympathikus sorgt halt dafür, dass Puls und Atmung schneller werden, dass körpereigene Adrenaline, Cortisone ausgeschüttet werden, also Stresshormone. Das bedeutet, die dorsale Muskelkette macht sich fest. Das ist die Rückenmuskulatur. Wir kennen das auch zum Beispiel, dass sie nochmal so einen Stressschiss machen, weil die möchten keine Energie mehr für Verdauung verlieren, sondern alles, was irgendwie im Enddarm ist, nochmal schnell raus. Und dein Job ist es ja als Trainerin halt auch Pferden was beizubringen. Und unter Angst kann halt keiner was lernen. Und das ist halt ein Zustand, in dem wir sehr schlecht dem Pferd was beibringen können. Und da ist das Pferd eigentlich eher in diesem Flight-or-Fight-Modus, wie man das so kennt. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir das Pferd halt genau gegenteilig arbeiten und auch von der Körperhaltung halt so haben, dass es halt den Unterhals relaxed hat, dass es den Kopf halt fallen lassen kann, damit natürlich seinen Widerrist hebt. Und dann haben wir nämlich genau das Gegenteil, ne? Pulsatmung werden langsamer, der Rücken entspannt sich, alles wird locker, wir haben ein bisschen Glückshormone, die ausgeschüttet werden und insgesamt ist das Pferd halt aufnahmefähig und lernbereit. Und das ist natürlich auch als Sicherheitsaspekt, ne, eine ganz, ganz elementare Geschichte, weil jeder kennt das, wenn das Pferd halt ja in so einem Fluchtmodus ist, ist es ja, kann es auch schon mal gefährlich werden, ne, dass man irgendwie umgerannt wird oder so. Aber deswegen, und achtet da einfach drauf, dass ihr euer Pferd halt schön locker in diesem Bereich habt, von Hals zur Schulter, und dass insgesamt halt diese Tragerapparaterschöpfung verbessert wird durch Training, weil die Pferde halt, wenn sie immer so verspannt dastehen mit einem abgesenkten Brustkorb, halt immer im Stressmodus sind. Also, und wenn es nur ganz leicht ist, ne? Und wenn so eine, das ist bei Säugetieren so eine Geschichte, bei Reptilien dauert das sogar noch länger, aber du hast nicht die Hormone quasi zack. Also die gehen ganz schnell ganz hoch, ne? Aber wenn du halt ständig Stresshormone im Körper hast, geht es dir einfach auch nicht gut. Ne? Mhm. Das drosselt das Immunsystem und das macht dich halt insgesamt einfach fester in der Muskulatur, in den Faszien. Und dann sind das auch
gerne... Kostet auch viel Energie, oder?
Genau, kostet viel Energie, aber es sind halt auch wirklich häufig Pferde, die einfach so unwirsch sind, ne? Die sich auch schon andere Pferde so vom Körper weghalten, ein bisschen so... Entweder sind die ganz introvertiert oder so ein bisschen aggro, weil die sich halt in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen. Und gerade für so ein Flucht- und Beutetier ist das ja ganz elementar, dass sie wissen, ich bin beweglich, ich bin fluchtbereit, ich kann mich irgendwie schnell auf eine neue Situation einstellen. Und die merken das natürlich auch, wenn sie es nicht können und wenn sie körperlich dazu nicht in der Lage sind. Und dann fangen die an mit so präventiven Maßnahmen, dass die, was weiß ich, schon auf 10 Meter giften oder... sich einfach alle weghalten, ne? Weil sie wissen, wenn es jetzt
hier irgendwie... Angstbeißer. Ja, ja. Nennt man das bei Hunden dann, ne?
Ne? Hier, kleiner Exkurs.
Ja. Aber ja, da sind wir... Ich finde zum Beispiel, alle meine Pferde schnauben an der Longe ab oder am Roundpen oder beim Freilaufen oder sogar am Gelände und auf jeden Fall beim Training. Und da gibt es natürlich auch das andere Abschnauben, dieses Aufgeregte, wie so ein Drache. Das ist natürlich beides Abschnauben, aber es sind natürlich zwei ganz verschiedene Sachen. Ich würde mal tippen, du als Physio, der gern entspannte Pferde mag, ist auch ein Fan vom Abschnauben.
Ja, klar. Also das zeigt halt immer, dass das Pferd losgelassen ist, ne? Also das sehen wir natürlich auch noch am Gesicht und am Schweif und an der Muskulatur. Aber trotzdem ist Abschnauben auch immer ein Zeichen dafür, dass das Pferd losgelassen ist. Und das zeigt uns halt auch, dass die Atmung gut funktioniert und das Zwerchfell halt auch gut funktioniert, ne? Wenn man total verspannt ist oder auch das Pferd irgendwie Atemwegsprobleme hat, dann ist auch immer das Zwerchfell als Atemunterstützer mit involviert. Und dieses Abschnauben spricht immer dafür, dass das Zwerchfell halt auch wieder optimal atmet.
Okay, sehr gut. Ja, das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Genau,
ich mache mittlerweile
Sauerstoff heißt natürlich auch immer, dass deine Muskeln, ne, optimal versorgt sind mit Nährstoffen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, ne?
Ja, ja. Ja, ich mache das mittlerweile sogar so, also wir haben einen Roundpen und da arbeiten wir die Pferde auch viel frei über Stangen oder so und da übe ich mit denen, dass die vorwärts-abwärts laufen. Mhm. Das heißt, immer wenn die den Hals fallen lassen, dürfen die am Anfang durchparieren. Das habe ich dem Spanier auch gemacht. Jetzt läuft er wie ein Dackel, der läuft viel zu tief. Aber meine Idee ist halt, dass die Pferde, ich sage immer, ich zwinge sie, sich loszulassen, was ja nicht geht. Natürlich kann man das mit Ausbindern und Kappzaum auch erzwingen, aber ich möchte halt, dass sie wirklich loslassen. Mhm. Und ich fange jetzt auch immer an, dass die, wenn die abschnauben dürfen, durchparieren, dass sie wissen, dass das gut ist. Ne? Also es ist ja immer unser Job, das Falsche zu generieren, das Richtige zu belohnen, dem Pferd ein Feedback zu geben. Und das ist dann im Endeffekt immer die Form von Pause, durchparieren. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Was sagst du denn, was ist denn für dich was ist für dich Ausgleichstraining und warum ist das wichtig?
Naja, es gibt ja nichts Schlimmeres als Monotonie. Also erstmal verblödest du ja, wenn du 7-mal die Woche Tennis spielst, finde ich. Der Boris sieht das bestimmt anders. Nein, aber jeder Profisportler macht Ausgleichssport. Also wir nehmen jetzt mal als banalstes Beispiel unsere Fußballer, ne? Die machen Cardio-Training, also ein Ausdauertraining, die machen koordinatives Training, die machen, spielen ihre eigentliche Grundsportart, ne? Also das ist ja auch wichtig, dass man das übt, was man eigentlich dann hinterher machen will. Aber ich finde Ausgleichssport, weil es einfach auch nochmal andere Muskelgruppen involviert und andere Bereiche des Körpers fordert und einfach auch mental, ne, Abwechslung. Und genau, deswegen auf jeden Fall ganz elementar, dass man halt irgendwie abwechslungsreich arbeitet. Also sind auch die gesündesten Pferde, stellt man immer wieder fest, ne, die abwechslungsreich gearbeitet werden. Ich denke auch so, es gibt ja auch so Sportarten, da brauchst du Disziplin, ne? Also wenn du jetzt Balletttänzerin bist, brauchst ja auch Disziplin und Körperspannung. Und also Spannung heißt ja auch nicht immer negativ, ne? Es gibt ja auch positive Körperspannung. Aber trotzdem ist es ja was sehr Diszipliniertes. Und wenn jetzt ein Pferd eine Dressurprüfung zum Beispiel geht, also ich habe Freundinnen, die reiten Grand Prix, und die gehen aber sonntags morgens um 7 ins Gelände und lassen die halt mal 3 Kilometer richtig die Berge galoppieren. Weil die sagen, dann sind die halt auch vom Kopf her wieder zufrieden und fein. Oder die gehen auch mal Stoppelfeld mit denen oder so, ne? Also genau, das sollte man auf jeden Fall machen. Und ja, ich glaube einfach, du kannst keine Topleistung bringen. Das siehst du ja auch an Pferden wie Ingrid Klimke oder Uta Gräf oder so. Das sind ja alles Leute, die halten die Pferde artgerecht und die arbeiten die auch abwechslungsreich, ne? Da ist kein Pferd dabei, was 5-mal, 6-mal die Woche in der Halle eine Disziplin macht.
Ja, genau. Also bin ich ganz bei dir. Ich habe auch keine Lust, den ganzen Tag nur in der Halle zu reiten und 7 Tage die Woche. Und wir machen auch ganz viel. Wir reiten nur eine Runde um den Hof oder eine kleine Runde aus und gehen dann noch 20 Minuten am Reitplatz. Und ich sag immer, Gelände ist vertrauensbildende Maßnahme. Absolut. Also ich sag immer, wenn ich nicht am blöden Baum vorbeikomme, brauche ich nicht aufs Turnier fahren. Mhm. Ich reite auch extra durch den Ort. Ich reite an Trecker vorbei. Wir haben Alpakas, wir haben Kühe. Also ich übe alles. Und halt, ich glaube, das ist jetzt von deiner Seite, glaube ich, auch interessant, berghoch und bergrunter reiten. Trifft ja Muskelgruppen, die du in der Halle kaum ansteuern kannst.
Mhm. Genau, also gerade für so junge Pferde oder wenn du jetzt so Korrekturpferde hast, die Schwierigkeiten haben, sich zu dehnen oder in so eine Vorwärts-Abwärts-Haltung zu kommen, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, mit denen am Hang zu arbeiten, also berghoch. Weil beim Berghochreiten am Hang halt, das nennt sich professionell Neigung zum Berg. Also das kennt man selber, wenn man jetzt irgendwie so einen Berg hochkraxelt, lehnt man den Oberkörper insgesamt halt weiter nach vorne, macht man ganz automatisch. Dann ist natürlich, das ist natürlich ein gutes Cardio-Training, kennt man ja von sich selber, ne? Dass man, ich sage dann immer zu meinen Freundinnen so, du erzählst jetzt was, wenn wir den Berg hochlatschen. Und als in der Ebene, aber durch diese Neigung zum Berg haben wir halt einen super Effekt für die Muskulatur. Also das Pferd dehnt sich halt richtig schön zum Berg hin, hebt dadurch seinen Widerrist hoch. Ne, die Hinterhand muss richtig aktiv schieben, um den Berg hochzukommen. Also gibt einen straffen Hintern. Und das berghoch ist super. Und wir haben so Slow-Motion-Aufnahmen gemacht. Im Rahmen von WeHorse, die haben ja so ein paar Filme mit mir gemacht zum Thema Fitness. Genau, da haben wir Slow-Mo-Aufnahmen gemacht von einem Pferd, was halt auch bergab läuft. Und da sieht man zum einen, wie massiv das Pferd quasi zur Hankenbeugung animiert wird. Also du siehst richtig, wie schön sich die hinteren Beingelenke beugen, wie das Pferd Last aufnimmt automatisch. Mhm. Und gleichzeitig, das kennt man auch, läuft man ja nicht mehr so locker flockig, wenn man bergab geht, sondern man geht sehr gesetzt. Und das dafür braucht man die sogenannten Multifidii. Das sind klein gefiederte Muskeln entlang der Wirbelsäule, die so für deine Körperhaltung zuständig sind. Und die stabilisieren dich. Und die kannst du willentlich auch nicht ansprechen. Also die kann man halt über Tiefenmuskulatur, über unterschiedliche Böden zum Beispiel oder diese Balance Boards sind super dafür, aber wenn du halt so Berge runterkletterst, dann siehst du halt, wie das Pferd richtig das mit der Hinterhand aufnimmt und kleinere Schritte macht, also mehr Körperspannung braucht und diese Multifidii werden halt schön trainiert und die nutzen dir dann hinterher für alles. Also wenn du halt eine gute Körperhaltung und eine gute Grundspannung hast, bist du halt auch in deiner eigentlichen Disziplin wieder viel besser. Da gibt es im Humanbereich sogar Doktorarbeiten drüber, die das belegt haben. beim Pferd hat sich das, glaube ich, noch nicht gelohnt.
Ja, deswegen der Appell, geht ins Gelände, zeigt den Pferden viel, dass sie viel sehen und fordert sie körperlich. Also ich glaube, hier auch unheimlich viel im Gelände. Ich trab viel leicht, also ich bin jemand, der nicht viel Schritt geht. Ich renne auch gern vorwärts. Und es ist ja auch super Ausdauertraining, ne? Herz-Kreislauf-System mal beanspruchen, Berg hochschicken.
Ja.
Also es ist wirklich...
Ja, sogar so weit, dass ich sage, diese ganzen Atemwegsprobleme, die kommen halt auch davon, dass die Pferde überhaupt nicht mehr gefordert werden und auch nicht mehr frei im Gelände galoppieren. Also, ne, dass die wirklich mal, dass man mal 1-2 Kilometer einfach mal geradeaus galoppiert mit Schwung, ne? Da wird natürlich so eine Lunge auch mal richtig durchlüftet und dann klappt es auch besser mit der Atmung, ne? Wenn man natürlich irgendwie immer nur so das erste Drittel seiner Lunge durchlüftet, da kann man auch nur atemwegskrank werden.
Ja, da haben wir noch was anderes. Wir haben einen schönen großen ovalen Reitplatz, der keine richtigen Ecken hat. Und die dürfen einmal die Woche bei uns fetzen. Ja. Also in ihren Gruppen, wie sie zusammenstehen. Ne? Ich habe eine Jungsgruppe, die können wir sogar zu 8 fetzen lassen. Ich habe manche Mädels, die dürfen nur zu 3. oder 4. Stunden, sind dann so ein bisschen zickiger. Aber wir machen die dann warm, gehen auf den Reitplatz, lassen die los und jala, ne? Und dann rennen die und die rennen und die rennen und die rennen und die rennen, bis sie nicht mehr wollen, ein bisschen Hals fallen lassen. Und dann kommen die noch in rauen Pan, dürfen abschnauben, sich wälzen, Cooldown. Dann werden die alle abgewaschen, Abschutzsäcke drauf. Ich tue die dann noch an Anbindebalken oft, eine halbe Stunde nach dem Training, weil das einfach eine Grunderziehung ist und die kommen runter und die fressen nicht gleich. Und das ist auch, das ist zwar, manche denken, du wirst ja dafür bezahlt, das Pferd zu reiten und lässt ihn heute zu viert laufen. Aber das ist so ein gutes Ausgleichstraining und das ist halt auch Freude. Es sind Pferde, es ist Winter, es ist kalt, sie dürfen spielen. Und dann muss ich nicht am nächsten Tag ablongieren, wenn die gerade einen Tag frei hatten. Ne?
Nee, finde ich total sinnvoll. Also habe ich mit meinem auch immer gemacht. Und das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne? Aber
es kann sich ja verletzen. Ne? Also wir machen das auch fast bei allen ohne Gamaschen, ohne Glocken. Also toi, 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 es hat sich ein Pferd mal an der Sehne verletzt. Aber sonst hatten wir da, also wie gesagt, ich mache das wöchentlich.
Also du hast ja den Podcast da bei WeHorse mit mir gehört, ne? Und diese ganzen Fesselträger-Ursprünge, die wir alle kaputt haben, das ist halt durch monotones zu viel Arbeiten. Ne? Die haben das ja auch immer beidseitig. Also kein Pferd verletzt sich ja beim Freilaufen lassen, beide Fesselträger-Ursprünge von beiden Vorderbeinen zufällig.
Ja, da kommen wir auch zum Thema. Das hatte ich bei der Kernkompetenz Pferd Podcast. Verschiedene Untergründe, ne? Reiten, stehen. Wir haben den Vorteil, wir haben tolle große Weiden für unsere Jungpferde im Sommer und im Winter stehen die immer auf befestigten Paddocks mit Liegeflächen, stehen aber sonst hart, damit wir es gut reinigen können. Das ist natürlich für die Muskelsehnen super im Winter. Also wir haben toll. Ich habe sowas gar nicht bei uns am Hof. Wir haben fast nie
Sehnen
Probleme.
Ich war schon bei euch auf der Anlage, deswegen habe ich das so im Kopf. Aber absolut. Also es gibt ja auch irgendwie in diesen, wo es so Kneippbecken und so gibt, gibt es ja immer so Barfußpfade für Menschen, was ja schon eher so Richtung taktile Reize geht und so ein bisschen wie Ergotherapie. Aber das ist für Pferde, also man nennt das professionell propriozeptives Training. Diese Propriozeptoren, also das sind Rezeptoren, die sich überall im Körper befinden, in deinem, in meinem, in dem von den Pferden. Und die messen, wie befindest du dich im Raum und veranlassen dann halt die Muskulatur ohne Gehirnbeteiligung, das auszugleichen, diese Unebenheiten. Ohne Gehirn deswegen, weil es zu lange dauern würde. Ne? Wenn das einmal über eine Nervenfaser bis zum Gehirn und dann sagt das Gehirn, ich muss die und die Muskeln anspannen, das würde zu lange dauern. Deswegen geht das über so schnell leitende Nervenfasern. Und diese Propriozeptoren können halt verkümmern, wenn ich sie halt nicht nutze. Ne? Also wenn ich halt ein Pferd habe, was in einer perfekten Box steht, also perfekt gerade meine ich damit, ne? Gerade Box, dann geht das über einen perfekt gepflasterten Hof auf einen perfekten Reitplatz. Und ansonsten sieht dieses Pferd nichts, kann ich mir halt sicher sein, dass wenn irgendeine Bodenunebenheit ist oder irgendwas, dann stolpert dieses Pferd oder zerrt sich auch, verletzt sich und so. Deswegen raus mit den Pferden, unterschiedliche Böden, ne? Oder wenn man einen Paddock-Trail hat oder so, kann man das dann natürlich auch so extra anlegen, dass man mal Holzschnitzel, mal Steine, genau, mal Paddock-Matten, mal Sand, ne? Dass man unterschiedliche Böden hat. Aber das Beste, was man machen kann, ist halt ins Gelände gehen.
Ja, und ich glaube, das allerwichtigste Appell an alle, die Jungpferde müssen raus.
Ja.
Also wir kriegen die Fohlen, unser erstes Fohlen ist noch nicht da, das kommt Ende des Monats. Wir kriegen die extra so spät, damit die sofort raus können.
Ja.
Also die sind eine Woche drin zur Beobachtung, kommen aber schon am ersten Tag raus. Und dann fliegen die raus. Dann haben die zwar einen Unterstand, wo sie sich trocken hinstellen können. Und da sieht man leider, also selbst, es gibt, glaube ich, noch viele Fohlen, also manche werden leider zu früh geboren und stehen dann 23 Stunden am Tag in der Box. Und das ist, glaube ich, echt das koordinativ und Muskelsehnapparat technisch wird das sehr unterschätzt, wie schädlich das für ein Jungpferd ist, wenn die 3 Monate eingesperrt werden. Ne?
Ja, also, definitiv. Also ich halte da auch gar nichts von. Also ich glaube, dass gerade für den Sehnenbereich, für die Entwicklung der Beine, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Reize haben, unterschiedliche Härte gerade vom Boden, also mal ein Stroh, mal so eine Paddockmatte, mal vielleicht auch Asphalt, also dass da einfach verschiedene Reize einfach gegeben werden und dass das Pferd mal unterschiedlich viel tief fesselt, ne, mit den Beinen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch, also ich finde immer so, mein Vergleich ist immer so, also weil wir jetzt eben den Boris gesagt haben, ne, der hat ja auch nicht 23 Stunden im Gästeklo gesessen. Und ist dann rausgekommen und hat irgendwie eine Stunde halt für Wimbledon trainiert. Ne? Mich wundert das immer, wie man auf die Idee kommt, dass jemand, der eigentlich Sportler sein soll oder sogar Spitzensport laufen soll, den ganzen Tag in so einer 4x4-Meter-Box steht oder vielleicht mal auf einen Paddock von 5x5 Metern kommt. Also bei uns machen die teilweise sogar die Paddocks noch kleiner, weil die halt Angst haben, dass die Pferde da drauf galoppieren oder so mal in Schwung kommen, ne? Und ich bin dann immer völlig perplex, weil ich so denke, also du musst dich doch bewegen, um halt sportlich zu sein. Also das ist ja das A und O, dass du eine Grundfitness hast und eine Grundkondition. Und ja, das widerspricht sich irgendwie selber. Aber da sieht man ja auch, dass wir noch viel zu tun haben in der Pferdeszene.
Genau. Ja, die gleichmäßige Bewegung macht, glaube ich, ne? Und viele machen ja dann so ein-, zweijährig in Anführungszeichen im Idealfall alles richtig, suchen sich einen guten Aufzuchtstall, wo die viel draußen kommen und Offenstall und Weide stehen. Und dann werden sie Reitpferde und werden einzeln weggesperrt. Und dann war es das mit der Bewegung. Ne? Und das ist so schade. Und das ist uns sehr wichtig. Uns gelingt das, glaube ich, dass wir, bei uns kann man ja nur hochlaufen, wir haben 100 Pferde, wir haben zwar auch 48 Boxen, aber die Boxenpferde stehen in den Herden tagsüber oder nachts, meine nachts, damit sie mehr draußen stehen wie drinnen im Sommer. Und man sieht im Endeffekt keinen Unterschied, ob es ein Freizeitpferd oder ein Sportpferd ist. Und das ist, glaube ich, das geheime Rezept, um glückliche Pferde zu haben. Aber man muss natürlich auch, wir haben jemanden angestellt, den ganz nach Pferde umstellt, wenn das gegenrechnet.
Ja,
das ist natürlich ein Riesenaufwand mit großen Weiden. Ne?
Genau, von der Logistik her ist das sehr aufwendig. Ne? Aber
genau.
Ja, nichtsdestotrotz,
Was sagst du noch zu, ich mache auch gern einmal die Woche Cavaletti oder Stangen- oder Kappzaumarbeit. Was sagst du dazu?
Ja, wunderbar, also alle drei Sachen. Also Cavalettis sind eine gute Sache, ne? Kannst ja auch unterschiedlich aufbauen, je nachdem, ob du möchtest, dass die Beine mehr gehoben werden, ne? Kannst du die quasi höher bauen. Du kannst sie aber auch weiter auseinanderstellen, wenn du am Raumgriff arbeiten willst, aber das ist ja bei den Westernreitern nicht so unbedingt gewollt, ne?
Aber genau das mache ich. Also ich will, dass den Rahmen erweitern, sich strecken müssen,
doch.
Ne? Also weil unsere Quarter neigen zum Verkürzen sehr muskuläre Typen, ne? Und um da präventiv dran zu arbeiten, dass sie nicht immer kürzer werden, mache ich genau das.
Ja, genau. Siehst du, aber das wäre halt auch, also das ist mir, glaube ich, generell auch wichtig, dass man halt, wenn man trainiert, dann ist das immer ganz cool, wenn man ein Ziel hat. Also, dass man erstmal so auch ein Bild vor Augen hat, wo möchte man irgendwie hin? Und das muss ja nicht immer ein Turnier sein, sondern das kann ja auch irgendwie sein, was weiß ich, dass ich die und die Fähigkeit verbessere oder dass ich die und die den Bewegungsablauf verbessere. Deswegen, die Cavaletti ist wunderbar. Und hast ja eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, mit Cavalettis erreichst du natürlich auch, dass die Pferde sich viel besser ins Vorwärts-Abwärts dehnen, wenn du so Pferde hast, die gerne so ein bisschen umweltorientiert sind oder so ein bisschen den Kopf oben haben. Kriegst du die mit Cavalettis, ja, finde ich immer sehr gut in der Dehnungshaltung.
Mhm.
Und es ist natürlich nochmal viel anstrengender, als einfach nur in der Ebene zu laufen und beansprucht auch wieder eine andere Muskelgruppe. Ne? Unter Oberarmmuskulatur wird mehr benutzt. Ja, und mit dem Kappzaum, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich letzte Woche mal so ein paar Mädels gezeigt, wie ich gerne longiere. Ich finde halt, wir möchten halt beim Reiten, wenn wir mit Gebiss arbeiten, dass sie halt auf so ein Müh, also auf eine halbe Parade reagieren. Und da gibt es so ein schönes Zitat von Anja Beran. Die hat halt gesagt, ja, wenn wir möchten, dass sie halt auf ein Müh reagieren, können wir uns halt nicht beim Longieren die Mäuler stumpf machen. Und das sage ich halt immer und immer wieder, einfach den Leuten, die halt mit Gebiss oder am Gebiss die Longe einhängen und damit halt longieren. Das Einzige, was halt passiert, ist, dass wir die Pferde stumpf im Maul machen. Und deswegen mag ich es auf jeden Fall, wenn mit Kappzaum gearbeitet wird. Und ja, ist für mich eigentlich der einzige Weg, gut zu longieren. Und natürlich geht Halfter oder Knoti oder so auch mal, aber die verrutschen natürlich auch gerne. Deswegen, also ich finde, ein gut sitzender Kappzaum ist ein sehr gutes quasi Arbeitsmaterial für Longenarbeit.
Genau, ich longiere gar nicht im Gebiss, nur mal im allergrößten Notfall, wenn ich gerade mal absteigen muss, ablongieren muss und nichts da habe. Aber das mache ich schon wirklich sehr ungern auch. Und Kappzaum ist halt super, ich mache es oft einfach in der Mitte rein, weil man wirklich an Stellung und Biegung arbeiten kann, auch wirklich mal an der Nachgiebigkeit. Ja. Ne? Das muss man denen dann erstmal im Stehen und im Schritt an der Hand beibringen. Mhm. Ich longiere auch manchmal im Knotenhalfter, was gut sitzt, aber schnall die Longe auf der Nase ein, um so ein bisschen mehr Stellung und Biegung zu haben. Okay. Also das ist auch eine gute Sache. Aber Kappzaum ist auf jeden Fall das Optimale, meiner Meinung nach. Und auch da gibt es ja verschiedene, ne? Da baut man sich am Reitplatz auf und macht eine Stange und läuft dann mit und großer Zirkel und vorwärts und dann machen wir die zwei Stangen. Also da kann man ja, also wenn ich longiere, bin ich richtig unterwegs. Also ich stehe da nicht in der Mitte und das ist einfach, ich bin auch ein großer Fan von sattelfreiem Training. Ja, gerade bei Jungpferden, wo noch viel passiert, auch unsere Westernpferde sind mit 4 und 5 noch nicht fertig. Dass die einfach, ich nehme die auch viel als Handpferd mit, tut denen auch gut, ne? Auch meine jungen 4-Jährigen kann ich jetzt schon an anderen Handpferd mitnehmen. Also dieses Cowboy Broke nenne ich das immer, dass die so ein bisschen alles kennenlernen. Und also ich trainiere auch zwischendurch ordentlich in der Halle. Ich reite ja auch Turniere, aber wirklich maximal 2-3 Mal die Halle in der Woche. Der Rest ist aus den ganzen Körper trainieren.
Also ich glaube auch, dass du am Ende des Tages, dass du ein Pferd irgendwie dazu bringst, dass es irgendwelche Lektionen kann, ist die eine Sache. Aber dass du ein Pferd hast, was halt mental gut drauf ist und quasi mitmacht und Spaß daran hat und auch mal für dich kämpft oder gewinnen will, ne? Also dass das auch insgesamt einfach, genau, dafür musst du die einfach bei Laune halten, ne? Und das funktioniert halt nicht mit dieser Monotonie und mit dieser Einfältigkeit. Also im Prinzip erwartet man ja schon fast, dass sie dumm sind dabei, ne? Wenn du auch so, findest du, wenn du 4-mal die Woche ein Pferd da im Kreis um dich rumlongierst, dann denke ich so, also das ist ja schon fast eine Strafe, ne? Das hat ja nichts mit, also die Leute sagen dann, ja, wir trainieren und ich denke so, naja, das ist ja eher eine Strafarbeit, ne?
Ja, vor allem noch ausgebunden am besten.
Ja, genau. Ja,
gut, also, aber wie heißt es schön, lieber gut longiert wie schlecht geritten, aber auch noch nie gut gelernt.
Man kann auch ganz hervorragend schlecht longieren, stelle ich immer wieder fest, wenn ich so durch die Stelle fahre. Und das Einzige, was wir machen können, also ich habe halt auch das so die letzten Jahre so gehandhabt und versuche das auch beizubehalten, dass ich wirklich auch nicht ständig irgendwie rumstenker und immer den Finger so hochhebe und sage, nö, sondern dass ich einfach versuche zu zeigen, wie man es cool machen kann.
Genau.
Und wie man es besser machen kann. Ja, weil ich einfach denke, wenn die Leute sehen, dass es klappt und bei dir hat es natürlich noch den Vorteil, dass du ja als Turnierreiterin oder euer Name ist ja auch einfach sehr bekannt in der Westernreitszene, ne? Und wenn man dann sieht, die ist erfolgreich auf dem Turnier, die Pferde sind gesund, ne? Dann fragt man natürlich auch, hey Linda, wie machst du es? Ne? Und das ist natürlich der Multiplikator, den wir brauchen. Ne? Also wir brauchen einfach Leute, die zeigen, wie es geht. Und wir sehen ja auch gerade aktuell wieder, wie Horsemanship vor 20 Jahren aussah oder vor 25 Jahren. Und es gibt aber heute halt einfach wieder, ne, neue, aktuellere Erkenntnisse und bessere Trainingsmethoden und auch pferdefreundlichere Trainingsmethoden. Und deswegen, also wir müssen uns immer weiterentwickeln, aber wir sind halt, wir zwei und auch ganz viele andere Trainer da draußen sind halt die Multiplikatoren, so sehe ich uns immer.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch kein Fan davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern Lösungsansätze zu zeigen, das ist der Weg, der für mich wichtig, richtig ist. Das ist natürlich immer für alle richtig. Und das ist auch der Grund, warum ich viel Social Media mache, um doch ein bisschen Vorbildfunktion habe und den Leuten zeige, meine Pferde dürfen sich wälzen, meine Pferde dürfen auf die Weide, meine Pferde stehen in Gruppen. Ne? Das ist ja so eine Ingrid Klimke gemacht, das ist auch eine Uta Gräf. Ja. Man muss im Endeffekt die Leute inspirieren, sich fortzubilden. Ja. Ich sag immer, wenn das alles so einfach wäre, wären wir Profis arbeitslos. Ich kaufe mir auch kein Auto und ich bringe das schön zur Inspektion und lasse das ein Profi machen oder wenn der Motor kaputt ist, ich habe da keine Ahnung von. Das ist bei Pferden leider auch so. Das ist natürlich mit dem Faktor Lebewesen ein sehr, sehr langer Weg und man muss sich sehr viel fortbilden.
Ja, ich glaube, dass man nie ausgesorgt, also dass man nie fertig ist. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie so ein Thema ist, das macht es ja irgendwie auch spannend. Mhm. Aber ich glaube, dass man halt, man hat nie den Punkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt weiß ich alles und jetzt weiß ich, wie es geht. Ne? Weil dann kommt wieder irgendein Pferd und sagt, nee.
Das stimmt.
Hat 100-mal vorher geklappt, bei mir aber nicht, ne?
Ja. Man lernt mit jedem Schüler und jedem Pferd, was man noch nicht kann, sage ich immer. Ne? Das ist schön an unserem Job, dass wir in der Pferdebranche ist man ja noch jung mit 38, in Anführungszeichen. Also ich bin jetzt mittelalt, würde ich sagen, aber die richtig Guten sind ja Richtung 50, 60, die richtig Erfahrung haben. Ne?
Ja, total. Und manchmal denke ich auch, manchmal denke ich so, Mist, ne, so machst du ja jetzt schon 20 Jahre und dann denke ich halt so, ja klar, ich bin doch auch jetzt als Dozentin deswegen gefragt, weil ich Berufserfahrung habe. Du kannst ja auch nicht, wenn du das 3-4 Jahre machst, als Dozentin arbeiten oder irgendwo, ne, für große Firmen irgendwie als Beraterin zur Seite stehen, weil du musst es machen, ne? Also du kannst auch 100 Bücher lesen, die ersetzen aber halt nicht, dass du es tagtäglich erlebst und fühlst und dass du halt mit den Pferden irgendwie arbeitest. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt nicht mehr 25 sind, weil dann glaubt man uns wenigstens, dass wir Profis sind.
Ja, genau. Wird man doch ein bisschen ernster genommen so langsam. Ja. Ne? Das ist vor allem dann Männern gegenüber als junge Frau. Also da haben mir immer die sportlichen Erfolge geholfen, mein offizielles Standing zu haben. Aber sportliche Erfolge sind das eine, aber diese mit Menschen und Pferden umgehen, ist halt ein Lernprozess, niemals enden. Ne? Und das ist das Schöne, dass ich immer besser mit den Menschen werde. Mit Pferden klappt das schon recht gut, recht lange. Aber auch mit Pferden, ich lerne jeden Tag, habe immer neue Ideen. Also man hat ja so viele Bilder im Kopf, die zu sortieren, ist eher so die Sache, als Dozent die dann wieder weiterzugeben.
Ja.
Und ich sage immer, ein guter Ausbilder schafft es ja, die richtigen Bilder seinem Schüler zu projizieren.
Ja. Das stimmt. Ja, und dann kommt ja, also ich sage mal, wir kriegen ja nach 20 Jahren in unserem Beruf, kriegen wir ja eh noch so wie so ein Ehrendoktor in Psychologie, weil das ist ja wirklich eigentlich so die spannendste Geschichte, ne? Also ich habe ja früher immer gedacht, wenn ich zu irgendeinem Pferd gerufen werde, dann soll ich halt dahin kommen, soll irgendwas machen, damit es dem Pferd besser geht und dass die Leute wieder reiten können. Weil ich ja selber das Bild vor Augen hatte, dass ich halt reiten möchte, ne? Oder auch, was weiß ich, halt im Gelände galoppieren möchte zum Beispiel. Und ich musste ja dann erstmal lernen, dass es Leute gibt, die wollen gar nicht reiten. Also die wollen von mir einen Grund, warum das Pferd gar nicht reitbar ist, sondern, weiß ich nicht, ne, noch mindestens 6 Wochen am Boden gearbeitet werden muss. Oder was weiß ich, ne? Also ich habe ja auch Kunden, die sind ihr eigenes Pferd noch nie galoppiert, weil sie Angst haben. Ne? Also auch Angst ist ja ein Riesenthema im Reitsport. Deswegen, also man muss ja wirklich immer erstmal am Anfang so ein bisschen abchecken, wie der Pferdebesitzer eigentlich so tickt und welche Ziele der hat, weil das ja nicht unbedingt immer die Ziele sind, die man selber hat, ne?
Ja, und das ist das Tier natürlich ein hochempathisches Wesen, das Pferd, was man ja gar nicht so denkt, ne? Also sag mal, das Pferd sieht die Bilder in deinem Kopf und wenn du wirklich nicht galoppieren möchtest, dann ist es eigentlich ein braves Pferd, wenn es nicht angaloppiert, ne?
Ja.
Also, und dann brauchst du ja wieder einen sehr guten Reitlehrer, der auf den Menschen eingehen kann und wo auch der Mensch zu dem Reitlehrer passt, ne? Es gibt ich bin zum Beispiel jemand, der sehr Tacheles redet, viel konstruktive Kritik übt und es gibt Kunden, die passen nicht zu mir, weil die das nicht hören wollen, was auch in Ordnung ist. Dafür gibt es dann andere Reitlehrer.
Ja. Kennst du die Susanne Flash?
Ja, klar.
Ja, die Susanne hat mir dazu mal einen Satz gesagt und das hat mir total die Augen geöffnet. Und zwar arbeitet die ja auch im Bereich Coaching und die hat halt gesagt, es gibt problemorientierte Menschen und es gibt lösungsorientierte Menschen. Und du wärst beruflich nicht da, wo du bist, wenn du halt problemorientiert wärst, sondern du bist ein lösungsorientierter Mensch, genauso wie ich. Und dann fällt uns das häufig sehr schwer mit Problemen, also mit Leuten, die halt problemorientiert sind, zu arbeiten.
Genau.
Und da trennen sich auch, glaube ich, häufig die Wege. Also ich habe das auch festgestellt, dass das dann gibt es andere Therapeuten, die besser matchen mit diesen Kunden.
Genau.
Weil ich bin auch eher so düpp und ich möchte da auch irgendwie vorankommen und nicht, deswegen. Ich habe übrigens mal bei Angst, das erwähne ich jetzt hier nochmal, weil das sehr lustig war, ich habe mal in einem Seminar für so eine Privatuni Alkoholkonsum empfohlen, wenn man Angst vorm Galoppieren hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Gruppe das insgesamt sehr gut fand als Vorschlag. Aber ich wurde dann am nächsten Tag angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass man sich gewünscht hätte, dass ich sowas wie Mental Coaching oder irgendwas vorgeschlagen hätte, aber dass ich also Alkoholkonsum vorgeschlagen hätte bei Angstreitern, das fänden sie jetzt nicht so cool.
Aber wäre wahrscheinlich lösungsorientiert der effektivste, schnellste Weg gewesen, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Alle betrunken, aber alle locker auf dem Pferd.
Alle entspannt. Ja, das ist ja. Ja, hat ja viel damit zu tun.
Wir könnten mal einen Artikel zusammenschreiben für mehr Alkohol im Reitsport. Ja.
Ja, tatsächlich trinke ich fast gar keinen Alkohol.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe ja auch keine Angst vor dem Galoppieren.
Das stimmt. Das stimmt. Ich galoppiere sehr gerne, deswegen brauche ich es wahrscheinlich nicht. Genau. Aber auch da ist es ja in Ordnung, sich einen Reitlehrer zu suchen, dem man sich anvertraut, wo man das erarbeitet oder wo man rausfindet, dass man nicht galoppiert. Mhm. Aber da braucht man das richtige Pferd, dem man vertraut und den richtigen Reitlehrer. Ne? Ja. Und dann ist es ganz legitim. Ich glaube, gerade Frauen, die Kinder haben oder Leute, die Erfahrung haben, das ist, Angst ist ein starkes Gefühl, das ist nicht rational. Das kommt automatisch, aber wichtig ist, glaube ich, das offen anzusprechen, sonst lieber zum guten Reitlehrer mit Schulpferden zu gehen und zu sagen, so, ich galoppiere erstmal auf deinem Schulpferd, dann galoppierst du mein Pferd. Und wenn du mit meinem Pferd galoppieren kannst, ich mache das oft so mit Kunden, gerade mit Jungpferden, dass wir die auf ein Schulpferd setzen, mit ins Gelände nehmen, wir das Jungpferd vorreiten und die quasi sehen, ach, das klappt. Ja. Und beim nächsten Mal setzen die sich drauf, dass man einfach das richtige Bild projiziert.
Ja, das ist auch eine gute Idee, dass man es quasi so kleinschrittig nochmal macht, ne?
Genau, das ist irgendwie das Wort meines Jahres, kleinschrittig. Passieren ja viele Fehler, weil die Leute zu große Schritte machen. Dann muss man zurückgehen und kleinschrittiger vorgehen, glaube ich, egal in welchem Teil. Ne?
Ja.
Genau. Sehr schön. Also ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterquatschen, aber ich habe noch die Abschlussfragen für uns.
Ja.
jetzt kommt es erstmal. Ich habe dich ja im ersten Teil gefragt, was die kleine Katrin werden wollte. Was wird denn die große Katrin der kleinen Katrin heute sagen, was sie geworden ist?
Habe ich eine ganz süße Anekdote zu. Ich habe eine Schülerpraktikantin mitgenommen, die war aber noch ganz klein, die war 10, glaube ich, oder 9. Und die ist am nächsten Tag wieder in der Schule, also sie ist ein paar Stunden bei mir mitgekommen und dann ist sie am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen und hat die Lehrerin gesagt, so, jetzt erzählt mal jeder, ne, was hat er denn gestern gemacht oder was möchte er denn beruflich werden? Und dann hat dieses Mädchen gesagt, ich möchte Katrin Obst werden. Dann haben die Jungs in der Klasse gelacht und haben gesagt, ah, ist gar kein Beruf, ne, und so ein Blödsinn. Und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, was macht denn die Katrin Obst? Und dann hat das Mädchen gesagt, Katrin Obst, die macht Pferde glücklich.
Oh, das ist so schön. Das ist aber schön.
Sehr genau, cool. Das würde ich der kleinen Katrin sagen. Du schaffst es, ganz, ganz viele Pferde glücklich zu machen.
Sehr schön. Ja, ich höre auch viel verschiedene amerikanische Podcasts. Ich habe gerade einen Podcast vom Warwick Schiller gehört. Und der spricht mit Ty Murray, ein ehemaliger Rodeo-Reiter. Mhm. Und der hat ein Video auf Facebook gepostet, wo ein Pferd auf der Rennbahn als Handpferd mitgenommen wird nach dem Rennen und mehr oder weniger von dem Handpferdereiter verprügelt wird, weil es ein Hengst ist, der auch auf das Pferd losgehen möchte. Ja. Und er hat's gepostet und er hat gesagt, er musste das posten, weil irgendwer muss ja der Anwalt der Pferde sein. Mhm. Und das fand ich irgendwie schön. Ne? Also dieses, ich halte mich auch aus vielem zurück, auch im Turniersport. Ich versuche Vorbild zu sein, aber ich lege mich jetzt nicht mit jedem auf dem Abreiteplatz an, ne? Weil da habe ich auch nicht die Zeit zu. Aber auch ich habe vor 1-2 Jahren auf einem Turnier kam ein junges Mädchen aus der Prüfung, wie Teenies so sind, hochroter Kopf, stocksauer. Das Pferd hatte richtig Angst in der Arena. Also man hat dem Pferd angesehen, es möchte nicht hier drin sein, es fühlt sich unwohl. Kind frustriert, stocksauer, wollte gerade loslegen, als sie vor mir stand. Und da habe ich ihr gesagt, das Pferd hat schon ein Problem, es wäre jetzt ihr Job, diesem Pferd zu helfen. Mhm. Ne? Und der Trainer von ihr hat mich so angeguckt, aber ich hab genau gesehen, der Trainer kann jetzt sagen, was er will, das Kind wird nicht zuhören. Und ich kann mir das dann nicht angucken, wie vor meinem Gesicht hier das Pferd da zusammengemacht wird. Und das Mädchen war richtig stinksauer, ist dann weggeritten am langen Zügel und ist dann, glaube ich, auch abgestiegen. Aber am nächsten Tag hat sie mich freundlich gegrüßt. Und ich glaube, man kann sie nicht alle verändern, man kann nicht jedem sagen, wie er es tun soll, aber ich denke schon, dass gerade wir Profis eine gewisse Verantwortung haben, zwischendurch doch mal kurz was zu sagen. Ne? Ja. Also es ist diese Gratwanderung zwischen professionell sein, dem Pferd zuliebe handeln und konstruktive Kritik äußern. Ne?
Genau.
Ja, genau.
Und die Energie in, also ich habe es die letzten Wochen, weil ja sehr viel Trubel gerade ist über gewisse Dinge, habe ich gesagt, man kann auch einfach mal vor der eigenen Haustür fegen und seine Energie für positive und konstruktive Projekte, wie zum Beispiel den Podcast heute Abend, verbrauchen und nicht darum, sich immer über andere Angelegenheiten zu kümmern.
Ja, das ist, ich bin auch ein Mensch, der sehr viel in der Zukunft ist. Also ich plane immer sehr viel, aber in diesem Hier und Jetzt sein, ne, fällt uns, glaube ich, gerade so unternehmermäßig doch manchmal sehr schwer. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Dann habe ich noch zwei Fragen. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
Also auf jeden Fall brauche ich den ganzen Tag Heu. Ich esse sehr gerne. Ich glaube, ich möchte mit einer kleinen, homogenen, netten Gruppe zusammenleben. genau, möchte so verschiedene Bereiche haben, so wie ich auch lebe, dass man so Garten, ne, mal Wohnzimmer, mal Garten, mal vorm Kamin. Genau, so hätte ich, glaube ich, einen schönen Offenstall gerne, wo ich verschiedene Bereiche habe und nette Kumpels und auf jeden Fall Heu.
Okay, sehr schön. Gut, dann kommen wir zur großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship ist für mich das, was wir eigentlich tagtäglich leben sollten, sobald wir Zeit mit den Pferden verbringen. Und vielleicht kann man Horsemanship mit Friendship gleichsetzen oder austauschen als Wort, weil ich finde, das sollte so eine gelebte Freundschaft und Partnerschaft mit den Pferden sein.
Ja, super. Ja, perfekte Abschlussworte. Ich danke dir sehr für deine Zeit in deinem Urlaub.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann. Ich meine, in unserer Nähe bist du wahrscheinlich nicht so oft, ne?
Nee, wobei ich gar nicht so weit weg bin. Ich glaube, ein Stündchen. Ich war mal bei Alfonso Aguilar bei euch.
Genau, der ist jedes Jahr bei uns und gibt einen Kurs. Auch ein toller Pferdemann.
Ja.
Genau.
Genau, okay, deswegen. Aber ich bin mir sicher, wir werden eine Gelegenheit finden, dass wir uns kennenlernen, also persönlich. Und habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du Kontakt aufgenommen hast. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer gut unterhalten worden sind und vielleicht auch noch zwei, drei Dinge mitgenommen haben, die sie für ihr Horsemanship-Friendship-Verhältnis mit den Pferden irgendwie nutzen können.
Ja, super, man findet dich bei Instagram unter Obst macht gesund. Und wie heißt deine Homepage?
www.katrinobst.de.
Ja, super. Gut, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis bald.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.